gib mir Mühe. Ja, also einen schönen guten Abend, ihr Lieben. Wir haben vor längerer Zeit mal eine Reihe begonnen zu der Frage, was zeichnet gesunde Gemeinde aus? Und heute Abend soll es um das Thema gehen, eine gesunde Gemeinde betet ohne Unterlass. Ich will euch auch sagen, wie ich zu den Themen komme. Ja, ich sauge mir das nicht aus den Fingern. Und ich hoffe auch nicht, dass das meiner Beurteilung entspricht, was jetzt wirklich gesunde Gemeinde ausmacht, sondern das Wort gibt uns tatsächlich Vorgaben, was der Herr Jesus unter gesunder Gemeinde versteht. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass gesunde Gemeinde sich um Gott dreht, um die Herrlichkeit Gottes dreht, ja, in Jesus Christus, in der Offenbarung Jesu Christi. Damit haben wir angefangen. Und wir haben auch darüber gesprochen, entsprechend Apostelgeschichte 2,42, dass gesunde Gemeinde sich um das Wort dreht. Ja, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft. Über Gemeinschaft haben wir auch gesprochen. Im Brotbrechen und im Gebet. Heute Abend machen wir einen kleinen Sprung. Wir haben nicht über das Brotbrechen in der Reihe geredet, aber wir haben sonntags jetzt schon ein, zwei Mal über das Brotbrechen gesprochen. Und deswegen machen wir einen kleinen Sprung und nehmen jetzt das vierte Kriterium. Sie blieben aber beständig im Gebet. Ja, also das ist offensichtlich nach der Beschreibung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte ist ja die erste Kirchengeschichte, die Entstehung der Gemeinde beschreibt, ein gesundes Kennzeichen einer gesunden Gemeinde. Ein weiterer Grund, warum es, denke ich, gut ist, mal über Gebet zu reden, ist, wir machen das selten. Nicht das Beten selbst, ich hoffe, das machen wir relativ regelmäßig, aber wir reden selten vom Wort her über Gebet. Ich habe heute den Martin gefragt, also uns ist jetzt keine Predigt eingefallen, die wir mal gehalten haben, oder eine Bibelstunde zum Thema Gebet. Ich weiß, die Frauen haben am Samstag kurz, oder ich weiß nicht, ob es kurz war, aber ihr habt über das Thema gesprochen, aber ich bin halt keine Frau. Also wir waren nicht dabei, wir Männer, und die Gesamtgemeinde war nicht dabei. Deswegen ist es wahrscheinlich gut, wenn man mal einen Abend für dieses Thema nimmt. Noch eine Bitte an die Technik, vielleicht ein bisschen leiser, oder findet ihr es, ich finde es ganz schön laut, oder? Weiß nicht. Ja, okay. Also, und am Sonntag im Gottesdienst habe ich gesagt, ich bin, so Gott will, am Samstag unterwegs nach Unna zu einem Thema, und alle Themen, die ich dort halte, habe ich schon hier in der Gemeinde gehalten. Und bei der Vorbereitung jetzt für heute Abend ist mir aufgefallen, das, was ich hier jetzt weitergebe, gebe ich tatsächlich schon seit über 10 Jahren am EBDC weiter, aber ich habe es, glaube ich, noch nicht hier weitergegeben. Und deswegen ist auch noch ein Grund, ja, das für mich gewesen zu sagen, komm, jetzt reden wir mal über dieses Thema. Noch ein paar einleitende Zitate, und dann bete ich noch kurz mit uns und dann steigen wir das Thema ein. Leonard Ravenhill schreibt über das Gebet: Das Aschenputtel der heutigen Gemeinde ist die Gebetsversammlung. Diese Dienerin des Herrn bleibt ungeliebt und unbeachtet, denn sie behängt sich weder mit den Perlen der Intellektualität, noch glänzt sie mit den Seidenstoffen der Philosophie oder bezaubert mit der dreifachen Krone der Psychologie. Sie trägt, also die Gebetsversammlung, das Selbstgestrickte der Ernsthaftigkeit und Demut und schämt sich nicht zu knien. Gebet ist deshalb so anstößig, weil es im Grunde nicht zu geistlicher Wirksamkeit passt. Und er erklärt das jetzt. Gebet hängt nur von einem ab, nämlich von Geistlichkeit. Man braucht nicht sonderlich geistlich zu sein, um zu predigen, in dem Sinne, dass man homiletisch perfekte und exegetisch genaue Vorträge auszuarbeiten versteht und diese dann auch zu halten weiß. Predigen berührt Menschen, beten berührt Gott. Predigen hat Auswirkungen auf die Zeit, beten hat Auswirkungen auf Zeit und Ewigkeit. Die Kanzel kann ein Schaufenster sein, in dem wir unsere Talente ausstellen. Im stillen Kämmerlein findet jede Selbstdarstellung ihr Ende. Leonard Ravenhill aus dem Buch Immer noch ein Tal voller Knochen. Oder ein Zitat von Martin Lloyd-Jones: Dieser Frage, also der Frage nach dem Gebet, nähere ich mich mit großer Scheu und einem Empfinden völliger Unwürdigkeit. Ich vermute, dass wir alle in diesem Punkt mehr versagen, als irgendwo anders. Martin Lloyd-Jones in dem Buch Die Predigt und der Prediger. Ich habe auch ein Zitat von Benedikt Peters in der Vorbereitung gelesen. Der hat gesagt, ihr müsst über das Beten predigen, aber sollen dann die predigen, die auch wirklich Beter sind. Und dann habe ich natürlich geschluckt und dann hat mich ein bisschen Martin Lloyd-Jones getröstet, weil er selbst hat von sich gesagt, er nähert sich dem Thema mit größter Scheu, weil er selbst auch glaubt, dass er an dem Thema mehr versagt als an allen anderen. Und noch ein Zitat von Ravenhill, kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Und noch zwei von J.C. Ryle aus dem Büchlein Beten Sie. Glauben kann viel für Wahrhalten von Tatsachen sein, doch im Gebet kommt man persönlich vor den Thron der Gnade. Ich weiß nicht, ob euch das Zitat, so Zitate, die gehen ja ein bisschen schnell durch, aber ich hoffe, ihr versteht, was er sagen wollte. Ja, das ist das erste Buch, was ich euch empfehlen möchte zum Thema Gebet. Ja, Beten Sie von J.C. Ryle. Das ist nämlich ein kleines Büchlein. Ja, das hat eine Chance, tatsächlich gelesen zu werden. Aber die Sätze sind sehr konzentriert. Er sagt, Glauben kann vielen für Wahrheiten von Tatsachen sein. Aber wenn du betest, besonders in der stillen Kammer, dann muss das praktischer Glaube sein. Weil du betest ja wirklich nur dann, wenn du glaubst, dass du mit jemandem redest, dass du mit einem lebendigen Gott redest. Versteht ihr? Glauben kann viel Bekenntnis sein, aber beten ist nachher das praktische Bekenntnis. Weil ich würde ja niemals die Hände falten, die Augen schließen und mit Gott reden, wenn ich nicht wirklich glaube, dass er da ist und dass er ein Hörer des Gebets ist. Wer betet, rechnet mit einem lebendigen Gott. Und noch ein letztes Zitat, auch von J.C. Ryle. Der Glaube ist für die Seele, was das Leben für den Körper ist. Der Glaube ist für die Seele, was das Leben für den Körper ist. Das Gebet ist für den Glauben, was der Atem für das Leben ist. Ja, ist auch wieder schwer zu verdauen, diese kurzen Zitate. Also Gebet, Glaube, Seele, Atem, Leben, Körper. Ohne, er will mit anderen Worten sagen, wenn wir kein Gebetsleben führen, dann haben wir kein Futter für unseren Glauben, der letztendlich ja, das Leben für unsere Seele darstellt. Schön. Also das sollte als Einleitung sein. Und ich will auch gleich sagen, bei diesen fulminanten Zitaten, wir möchten heute Abend nicht einfach nur mahnen und sagen, du musst und was bist du doch für ein schlechter Beter. Ja? Das kann ich euch und mir ersparen, weil wenn wir einigermaßen aufrichtig sind vor Gott, ich glaube, dann wissen wir, dass wir viel zu wenig unsere Abhängigkeit vor Gott im Gebet zum Ausdruck bringen. Und wenn wir das machen würden, wenn wir jetzt eine Predigt oder so einen Abend ja, zum Gebet machen und einfach nur du musst sagen würden, dann machen wir nicht das, was der Herr Jesus gemacht hat. Der Herr Jesus hat nicht einfach Druck auf die Jünger ausgeübt und sie immer wieder ermahnt, du musst. Der Herr Jesus hat zwei Sachen mit seinen Jüngern gemacht. Erstens, er war ein Vorbild. Das heißt, er hat selbst mit dem Vater immer wieder geredet, er hat sich Zeit genommen. Früh am Morgen, ja, sogar oft in der Stille, also ohne selbst die Jünger, ja, um zu zeigen, wie wichtig das ist, dass du persönlich ein Gebetsleben hast. Heute Abend ist keine Gebetsstunde, aber es geht um Gebet. Unsere Gebetsstunden und die Teilnahme an der Gebetsstunde sind ja oft nur eine Reflexion unseres Gebetslebens in der Stille. Aber der Jesus war erstens Vorbild und als zweites, er hat einfach nicht nur gemahnt, sondern er hat liebevoll gelehrt. Ja, die Jünger, Petrus, Gott sei Dank, er hat den Mund ziemlich weit aufgemacht und hat dann auch gefragt, ja Herr, lehre uns beten. Und der Herr Jesus hat dann eine Antwort gegeben. Hey, wenn ihr betet, dann macht es nicht so wie die Heuchler. Der hat an die Pharisäer gedacht, ja, die auf den Ecken der Gassen stehen und dann ihre schönen, wohlfeilen Gebete eigentlich zur Schau stellen, sondern wenn ihr betet, dann macht es so und dann gibt er ihnen eine Lehre zum Gebet. Das, was wir als Vater unser kennen, ist keine Formel, die man jetzt zeitlebens nachsprechen soll, sondern das ist eine Anleitung, wie man beten sollte. Und es ist nicht die einzige Anleitung. Deswegen ja, sollte uns das auch nicht nur als sture Formel dienen. Also es wäre falsch, einfach nur zu sagen, du musst und keine Ermutigung zu geben und kein Vorbild zu geben. Und das wollen wir heute tun, indem wir auf den Herrn achten, auf sein Wort, wie er uns zum Beten ermutigt. Vielleicht noch eins zum Vaterunser. Ich weiß nicht, ob wir noch mal dazu kommen. Ihr wisst, dass wir in der Gemeinde sehr gerne sagen, wenn ihr einen Text betrachtet, dann zählt der Kontext. Kontext, Kontext, Kontext. Ja, ich komme nachher auch nochmal drauf, wenn wir über die Bestandteile vom Gebet reden. Und wenn ihr euch das Vaterunser ganz genau anschaut und es ganz genau analysiert, da werden manche sagen, da fehlt aber der Dank. Und manche biegen es noch irgendwie rein, naja, irgendwie kann man ihn doch erkennen. Aber die Tatsache ist, das Vaterunser ist keine Formel für ein vollständiges, vollumfängliches Gebet, was wir jeden Sonntag beten sollten. Wir dürfen das beten, das will ich auch sagen. Das ist natürlich kein Fehler, keine Sünde. Aber es ist keine vollständige Formel, versteht ihr? Es war eine Antwort auf die Frage, wie sie beten sollten. Und denkt an den Kontext. Der Kontext ist, wie sie erstmal nicht beten sollten. Wir sollten unsere Gebete nicht zur Schau tragen. Ja, also wenn mein Gebetsleben sonntags größer ist wie montags in der Kammer, dann habe ich echt ein Problem. Ja, wenn meine Worte geflissener sind als montags, am Sonntag, als montags, ist auch nicht so gut. Ich meine, es wird immer einen Unterschied geben zwischen dem öffentlichen und dem persönlichen Gebet. Das ist auch, glaube ich, ein Stück weit gut. Aber das Vaterunser ist eine Antwort auf die Frage, Herr, lehre uns beten, also wie sie es nicht machen sollten, eben die Gebete nicht zur Schau tragen. Und deswegen legt er auch so diese Schwerpunkte. Ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Nicht mein Reich und mein Name, das, was die Pharisäer eigentlich im Stillen gebetet haben, wenn sie da öffentlich standen. Ja, und dann diese Demut, die darüber kommt, das fehlte auch den Pharisäern, total. Ja, unser täglich Brot gib uns heute. Ja, die Pharisäer, die hatten keinen Mangel, die waren ziemlich fett und gemästet, ja, haben von ihrem Volk gelebt. Ja, vergib uns unsere Schuld. Das ist den Pharisäern nicht über die Lippen gekommen. Die Pharisäer haben gebetet, ich bin dir so dankbar, dass ich nicht so sündig bin wie der da drüben. Versteht ihr? Das war eine Anleitung, wie man es nicht machen sollte und wie man es dann machen sollte. Und deswegen hat er großen Schwerpunkt auf die Demut gelegt, wie wir in einer bittenden, demütigen, rechten Haltung vor unseren Vater kommen sollen. Aber es ist keine Formel, nur so dürfen wir beten. Weil ich hatte mal vor einigen Monaten hier im Raum eine Diskussion mit einem Besucher, der ganz, ganz selten mal hier den Raum betreten hat. Und der wollte uns beibringen, also wir müssen eigentlich jeden Sonntag dieses und vor allem oder vielleicht sogar nur dieses Gebet beten. Kontext, Kontext, Kontext. Okay, also, warum ist das Gebet so wichtig, weil Gebet wirksam ist. Ja, es gibt viele Beispiele von Menschen, die vollmächtig im Gebet waren und deren Dienst Gott ebenso vollmächtig gebraucht hat. Und wir werden oftmals in der Schrift zum Gebet aufgefordert, ermahnt und auch ermutigt. Und die Schrift ist voll von Beispielen, die zeigen, wie Gott als Antwort auf Gebet handelt. Ja, und die Schrift ist auch voll von Verheißungen. Wir werden uns das alles im Detail angucken. Ja, wenn wir wissen wollen, wozu Gebet fähig ist, dann ist Paulus, denke ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, für was Paulus eigentlich, weil er ist nun mal ein Vorbild in seiner Nachfolge, für was Paulus eigentlich gebetet hat? Ja, ich habe selbst jetzt keine Bibelarbeit dazu vorbereitet, für was Paulus alles gebetet hat, aber ich habe vor längerer Zeit und heute Abend noch mal über diese Frage nachgedacht. Ja, für was hat denn Paulus gebetet? Er hat, das ist auffällig, häufig für Geschwister gedankt. Ja, denk mal an die Briefe, ja, im Philipperbrief, selbst bei den Korinthern, wo es nicht viel gab, hat er trotzdem für die Korinther und dafür für die Tatsache, dass sie im Glauben sind und Gemeinschaft mit Gott haben und keine Gabe notwendig haben, hat er für gedankt. Er hat immer wieder für Geschwister gedankt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, er hat ganz oft für Wachstum in der Erkenntnis gebetet. Ja, denk mal an den Epheserbrief. Da ringt er förmlich, dass sie verstehen sollen, was die Höhe und die Breite und die alles übersteigende Liebe Gottes in Jesus Christus ist. Bei den Kolossern genauso. Also er ringt so richtig drum, dass die Geschwister wachsen in Erkenntnis der Heiligkeit Gottes. Also nochmal, damit wir es nicht vergessen, er hat oft für Geschwister gedankt. Er hat darum gerungen, dass sie wachsen. Dann hat er dafür gebetet, dass Menschen zum Glauben kommen. Ja, Apostelgeschichte sieht man das. Ich wünschte, ihr wärt alle so wie wir am Ende der Apostelgeschichte. Das sagt er ganz deutlich. Und dafür betet er auch ja, dass sie zum Glauben kommen. Er kann sie nicht bekehren, aber er betet dafür, dass Gott sie bekehrt. Und ein letztes, er betet auch dafür, dass er, Paulus, Freimut bekommt, dass er Freimut und Gelegenheit bekommt, das Evangelium zu sagen. Das sind die vier Dinge, die mir spontan, das ist kein vollumfängliches Studium, ja, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind die vier Dinge, die aufgefallen sind. Ja, Freimut, dass er das Maul aufmacht und natürlich auch Gelegenheit hat, die Wahrheit in Liebe zu sagen, wie es in Epheser 4 sagt. Und wisst ihr, was mir dann aufgefallen ist? In allen Vieren haben wir und habe ich Mangel. Wie oft beten wir, Herr, ich danke dir für den Cornelius, dass der Cornelius im Herrn ist, dass er so jung den Herrn schon kennengelernt hat und wirklich den Herrn lieben möchte, wachsen möchte und dem Herrn dienen möchte. Ich sage euch, da werden wir auch später darauf kommen, solche Gebete verändern dein Herz vielleicht sogar noch mehr als das des Cornelius. Ja, wenn wir dankbar werden für unsere Geschwister. Wir haben heute, glaube ich, mehr denn je so viel, ich denke nicht unbedingt Gott sei Dank in unserer Gemeinde, aber allgemein in der Gemeinde Jesu, so viel Undankbarkeit, so viel Streit und Gehässigkeit, so viel Weisheit von unten, also sprich Eifersucht und Eigennutz. Wenn wir mehr danken würden, ja, dann würden wir mehr Wertschätzung haben, ja, für und auch uns einnorden, ja, wer wir wirklich sind vor Gott und was für eine Gnade das ist, nicht nur dass der Cornelius, ja, auch dass ein Hermann in seinem, darf ich das sagen, Hermann, in seinem Alter damals den Herrn Jesus finden durfte. Wie oft danken wir aufrichtig und volle Dank dem Herrn dafür? Ich darf gar nicht jetzt so lange darüber reden, aber ich will nur sagen, Paulus betet für Dinge, Nathanael, für dich auch. Ja. Ja, Paulus betet und für Dinge, für die wir oft nicht beten. Oder, zweites Beispiel, er betet für Wachstum in Erkenntnis der Gnade Gottes, ja, der herrlichen Gnade Gottes, dass wir die Liebe Gottes in Jesus Christus verstehen. Wie oft beten wir das inständig? Ich rede jetzt auch vom öffentlichen Gebet. Seine Briefe waren auch öffentlich. Ja, das war ein Stück weit öffentliches Gebet, das er für Geschwister gedankt hat. Das war definitiv öffentliches Gebet, das er für Wachstum in Erkenntnis von Gottes herrlicher Gnade gebetet hat. Wann machen wir das? Wann bitte ich? Ja, ich darf jetzt nicht ins Reden kommen, ich will mich schon an mein Skript halten und ich will auch noch beten. Aber ich will euch nur immer den Wert und die Zusammenhänge zeigen. Am Sonntag, da ging es um ein anderes Thema, da ging es um Vergebung. Aber da drehen sich dann zwei Schwestern rum und hatten gleich eine praktische Frage zu der Predigt. Super, ja, dann haben wir ausführlich darüber geredet, da ging es nämlich um Zurechtweisung einer anderen Schwester. Und dann sind wir am Ende dieses Gesprächs drauf gekommen, schau mal, all unsere Sünden, ja, wenn wir zurechtweisen müssen, dann ist ja irgendwo Sünde im Spiel. Aber wir müssen doch nicht die Sünde, wir dürfen die Sünde nicht übersehen, das will ich nicht sagen, und unter den Teppich kehren, was ich von Natur aus tatsächlich gerne tue, das weiß ich. Das ist falsch. Aber wir müssen weiter sehen als die Sünde, weil Sünde ist ja nur die schlechte Frucht in deinem Lebensbaum. Und die schlechte Frucht wird ja getrieben von dem Herzen. Und wir müssen weitersehen, wir müssen weise sein und müssen das Herz dieser Person besser verstehen. Jede Sünde, das ist ein Satz von Antholzer, ist nicht ein Verhaltensproblem, von Roland Antholzer, ist nicht ein Verhaltensproblem, es ist ein Beziehungsproblem mit Christus, es ist ein Anbetungsproblem. Und so haben wir darüber geredet, ja, Mensch, diese Schwester, ihr zurechtweisen ist gut, aber ihr müsst weitergehen. Ihr müsst das Problem bei der Wurzel buchstäblich packen und erkennen, die Frau, jetzt habe ich gesagt, die Frau stimmt aus, war eine Schwester, aber ist anonym sonst, ja, die Frau hat echt ein Anbetungsproblem mit Christus. Wenn die voller wäre, ja, in Dankbarkeit und in Freude an Christus, dann wäre die eben nicht so, ja, in dem Fall, ja, teilt viel aus, ja, und ziemlich stolz und eigenmächtig und ja, erhaben. Das ist ein Beziehungsproblem mit Christus. Ja, wenn die mehr Erkenntnis hätte über die Liebe Gottes in Jesus Christus, die sie vor dem ewigen Höllenfeuer rausgerissen hat, vom Sklavenmarkt weggekauft hat und jetzt zum Eigentum Gottes gemacht hat, zu dieses Unterpfand, ja, geschenkt hat, den Geist als Unterpfand der Erlösung. Wenn sie mehr leben würde in dieser Gnade, in der wir alle stehen, dann würde sie auch anders mit ihren Geschwistern umgehen. Und darüber haben wir dann geredet. Also heißt, kein Wunder, damit ich noch die Kurve kriege, kein Wunder betet Paulus so oft für ein Wachstum in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis seiner Liebe oder der Herrlichkeit seiner Gnade, weil er ganz genau weiß, das hat einen super heiligenden Einfluss auf die Empfänger, auf die Gemeinde. Wann machen wir das sonntags? Wann beten wir wirklich, Herr, hilf uns, dass wir dich besser erkennen. Hilf uns, dass wir dein Wesen besser sehen, besser verstehen, dass wir das Leben besser im Licht deines Wesens interpretieren und nicht immer diesen falschen Weg gehen, hoch, es passiert mir was und gleich kommt der Rückschluss auf Gott. Ja, du kannst ja nicht liebevoll sein, du kannst ja nicht in Kontrolle sein. Ja, wann beten wir so? Ja, ich denke, für die Bekehrung von Menschen beten wir schon recht häufig, vor allem, weil sie uns lieb und teuer sind in der eigenen Familie. Aber wann beten wir für Gelegenheiten? Ja, ich darf euch aus meinem nicht allzu vorbildlichen Gebetsleben sagen, wenn ich für Gelegenheiten bete, für ihn Zeugnis zu sein, ich glaube, ich übertreibe nicht, dann ist das Gebet, was Gott immer uns ziemlich spontan beantwortet. Ja, also ein konkretes Beispiel, ich gehe irgendwo hin auf eine Veranstaltung, ob das jetzt Hochzeit, Familienfeier, Geburtstag ist, und ich bin total schläfrig und denke überhaupt nicht an Gebet, dann meistens sind es auch dann schöne, aber eigentlich nichtssagende Veranstaltungen. Aber wenn man konkret vorher dafür betet, ganz häufig, ja, passiert es dann auch, wenn nicht sogar immer, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt. Ja, ich habe das einmal gemacht auf einer Rückreise, war halt ein Flugzeug, ich wollte jetzt nicht vom Flugzeug reden, kann auch ein Zug sein, aber in dem Fall war es ein Flugzeug, da hat sich tatsächlich ein älterer Türke, ja, mit dem würde man nie ins Gespräch kommen, würde man meinen, ein älterer Türke mit seiner Frau setzt sich neben mich und der Kerl redet vom Anfang des Fluges, von Istanbul bis Frankfurt, über den Glauben mit mir. Unglaublich. Ja, aber das war eine Antwort auf das Gebet. Wie oft machen wir das? Also das war jetzt eigentlich nur der Exkurs am Anfang, Gebetsleben des Paulus. Und fast alle vier Bereiche, für die er meistens gebetet hat, sind bei mir und vielleicht auch bei uns im Gemeindegebet relativ schwach belichtet. Hausaufgabe, kommenden Sonntag, nehmt euch eines dieser vier Gebetsanliegen und betet das. Ja, auch als Vorbild für die anderen Geschwister. Das, ja, soll ja die anderen auch anreizen. Schön. So, jetzt können wir den ganzen Abend über Gebet reden und nicht nochmal an der Stelle stille werden. Das möchte ich tun. Ihr könnt sitzen bleiben und dann schauen wir uns weiter unser Skript an. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass wir durch dich Zugang zum Vater haben. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir wirklich Vater zu dir sagen dürfen und mit Freimut zum Thron der Gnade kommen dürfen, weil du uns in deinem Sohn wirklich begnadigt hast und wir in deiner Gerechtigkeit, Herr Jesus, jetzt vor dem Vater erscheinen dürfen. Danke für diesen Zutritt und möchte ich jetzt schon gleich zu Anfang um Vergebung bitten, dass wir ja so mäßig nur Gebrauch machen von diesem freien Zugang und uns wahrscheinlich und mir oft zu wenig bewusst ist, mit wem wir es eigentlich zu tun haben und wessen Arm wir da im Gebet bewegen dürfen. Hab so herzlich Dank für unsere Langmut, Herr. Du hast uns teilweise schon vor langer Zeit wirklich herausgerufen aus dieser Welt, hast uns zu deinem Eigentum gemacht und möchtest, dass wir Gemeinschaft mit dir pflegen, ganz besonders auch im Gebet und darin auch durch das Studium deines Wortes, wenn du zu uns redest, wachsen. Hilf uns, dass wir auch in dieser geistlichen Disziplin des Gebets stärker werden, auch mit Freude, ja, auch heute Abend mit Freude angeleitet werden, ja, dich zum Vorbild haben und ja, dass du durch dieses Wachstum ja, einfach uns besser gebrauchen kannst, uns als bessere Werkzeuge für dein Reich einsetzen kannst, dir zur Ehre, Herr. Amen. Ja, also, das war Paulus, genau. Also, wir dürfen niemals die Bedeutung des Gebets unterschätzen, denn wenn wir beten, erklingen unsere Stimmen im Himmel. Vielleicht denkst du auch, und das kann auch ein Hindernis sein, und wir wollen ja über Ermutigung reden, ach, mein Gebet ist eigentlich nicht so vollmächtig oder ist nicht so wertvoll oder ich habe nicht so dieses Standing vor Gott. Ja, wer bin schon ich? Ich meine, wenn der Bruder X oder die Schwester Y betet, ja, das, ja, diese Gebete sind so wohl formuliert, haben so einen Effekt, die landen bestimmt ganz vorne, ja, vorm Thron Gottes. Aber wer bin schon ich? Ja, was soll mein Gebet schon auswirken? Es ist nicht schlecht, der erste Teil dieses Denkens, weil das ist eine gute Haltung. Ja, mit der Haltung ist gut, vor Gott zu begegnen. Das liebt er. Ja, dem Demütigen gibt er Gnade. Aber du darfst deswegen nicht resignieren und denken, dein Gebet wäre minder wert. Das ist so weit weg von dem, was uns das Wort eigentlich sagt. Ja, deswegen gibt Jakobus uns dieses Beispiel in Jakobus 5. Jakobus wusste ganz genau, er war ja, also wenn wir das richtig verstehen, das ist nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich war es der leibliche Bruder und einer der, oder der leitende Bruder in der Gemeinde in Jerusalem, der Jakobus. Das heißt, er kannte Gemeinde und Gemeindeleben. Und in Jakobus 5, ja, da kommt dann noch so ein Staccato von, was wir tun sollen. Ich meine, der ganze Jakobusbrief liest sich wie die neutestamentlichen Sprüche. Ja, das ist so viel praktische Aufforderung. Der gibt sich nicht mit großen theologischen Lehren ab, sondern das ist ein, ja, so geht's lang, da geht's lang. Und wenn du es nicht so machst, dann ist dein Glaube schlicht und ergreifend tot. Ja, der ist ziemlich deutlich und direkt. Also das ist der Brief für die jungen Leute, Nathanael. Ja. Und dann sagt er im Kapitel 5, Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das sagt er nicht umsonst. Ja? Und er betete inständig, ja, wir müssen schon inständig beten, dass es nicht regnen möge. Und was passierte? Es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Gerade Elia, da denken wir, ja, das ist so einer wie der Bruder X oder die Schwester Y in unserer Gemeinde. Wenn die beten, rums, das Gebet landet ganz vorne. Weil das ja ganz besondere Brüder sind oder Schwestern. Und mit dem Missverständnis räumt Jakobus ganz kurz auf. Ja, so ganz direkt. Wilhelm. Der sagt, das ist so ein Lump wie du gewesen. Oder so ein einfacher Mann wie du gewesen, eigentlich. Ja, damit die Herrlichkeit von Gott sei und nicht von Menschen. Der Herr liebt es sich, durch irdene Gefäße zu verherrlichen. Die sowieso schon sehr geflissentlich sind und so weiter, ja, dann ist die Gefahr zu groß, dass die Ehre dem Menschen zukommt. Er liebt es sich, durch dein Gebet zu verherrlichen. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich. Das gibt er extra nochmal als Vorsatz, ja, als Vorwort, damit du ermutigt bist, hey, mein Gebet landet genau da, wo auch das Gebet von dem Bruder X und der Schwester Y landet. Nämlich vor den Thron eines allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gottes, der dich liebt, ja, der genau weiß, was du in deinem Herzen führst. Der übrigens, ja, dafür haben wir keine Zeit, aber das haben wir mal in der Predigt behandelt, der nicht das Gebet deiner Lippen beantwortet, sondern das Gebet deines Herzens beantwortet. Ist auch ein sehr ernüchternder, eine ernüchternde Tatsache, aber denk noch mal an Abraham. Kennt ihr noch die Predigt, ja, wo er vor Gott steht? 50, 45, 40, 30, 20, 10. War ja wie ein Bazar. Was wollte Abraham wirklich von Gott? Das hat er nie gesagt. Er wollte, dass Lot gerettet wird. Gab es 10 Gerechte in Sodom? Nein, denn Sodom ist vernichtet worden. Hat Gott Lot gerettet? Gott hat Lot gerettet. Bis zu dem Punkt, dass er sogar sagt durch die Engel, wir können nichts tun, ehe wir dich hier rausgeholt haben. Gott erhört Gebet. Und er hört nicht das Gebet deiner Lippen, er hört das Gebet deines Herzens. Wie gut. Ja? Und die zweite Ermutigung aus dieser Predigt war, wann redet Abraham, als der Herr noch vor seinem Angesicht steht? Also er blieb noch vor dem Angesicht des Herrn stehen. Wann gehen die Engel nach Sodom, um Lot zu retten, vorher schon. Also das ist halt die Genialität oder, das ist kein gutes Wort vielleicht, die Souveränität und die Größe und die Allmacht Gottes und die Allwissenheit Gottes, der beantwortet deine Gebete schon, bevor du es überhaupt beten kannst. Weil der weiß ja, dass du sie beten wirst. Ist das nicht eine Ermutigung? Ja, deswegen habe ich damals gesagt, hey, wenn du verpasst hast, dass dein Sohn heute eine Klausur hat und du bist 2 Stunden zu spät beim Beten, dann betest du halt 2 Stunden später. Ist gar kein Problem. Ist für Gott gar kein Problem. Er kann das. Weil er weiß ja, er ist ja außerhalb von Raum und Zeit, dass du so verschlafen bist, ja, und nicht daran gedacht hast, dass die Schwester morgens um 8 schon operiert wurde. Dann betest du halt um 11. Gar kein Problem. Ja, das ist Gottes Ermutigung zum Gebet. Ja, sind ja nicht meine Gedanken, sind Gottes Gedanken. Also, entscheidend ist nicht, Wilhelm, dass du so bist wie Elia. Natürlich hat Gott ihn schon besonders gebraucht. Entscheidend ist, dass du zu dem gleichen Gott betest wie Elia. Und das ist wahr. Bei Gott ist kein Wechsel noch Schatten des Lichts, Jakobus. Ja? Und er ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und du betest den gleichen Gott an wie Elia. Und deswegen kommen deine Gebete genauso vor seinen Thron wie die von Elia. Ja, Demut ist gut. Hoffnungslosigkeit ist nicht gut. Versteht ihr? Wir dürfen demütig sein, wenn wir vor den Thron Gottes kommen. Aber wir dürfen deswegen nicht resignieren und sagen, ach, mein Gebet, was bringt schon mein Gebet? Das wäre die falsche Schlussfolgerung. Ich möchte euch, wir haben so wenig Zeit eigentlich, weil es ist klar, es ist eigentlich vermessen zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal ja, einen Abend und reden über Gebet. Es gibt so viel über das Thema zu sagen. Ich habe es jetzt leider vergessen. Ich wollte euch auch noch 3-4 Bücher empfehlen, aber vielleicht habe ich sie im Kopf und dann empfehle ich sie zum Schluss. Und selbst die sind nicht, ich habe sie mal so durchgeblättert, das ist auch alles in Anführungszeichen Stückwerk. Ja, das ist klar. Wir können nur wichtige Dinge vielleicht zum Gebet heute Abend weitergeben. Aber ich möchte trotzdem, weil es ja eine Ermutigung sein soll und nicht einfach nur ein Bashing, ja, du sollst und du musst und du bist so schlecht, das würde mir leicht fallen, ja, euch so richtig ja, die Nase in den Dreck zu drücken und das wäre ein Stück weit Heuchelei, weil ich würde nicht wirklich das von der Position aus machen, die wahrhaftig wäre, weil ich bin ja mit euch in einer Reihe. Ja, mir geht es ja nicht viel besser. Wenn ich mein Gebetsleben anschaue, denke ich auch, Herr, wahrscheinlich versage ich an keinem Punkt so sehr wie wie bei diesem Thema. Aber damit es eine Ermutigung ist, möchte ich euch tatsächlich auch wir werden noch einiges aus dem Wort auch lesen, aber ich möchte euch eine Allegorie weitergeben. Charles Haddon Spurgeon war der Predigerfürst und er hat sich teilweise auch Allegorien ausgedacht. Ja, eine Allegorie ist ein Stilmittel, um mit einer Geschichte eine größere geistliche Wahrheit zu illustrieren. Das hat der Herr Jesus ständig gemacht. Er hat durch Allegorien gelehrt. Ja, und das ist nichts Böses, ja, dass man durch, ihr würdet es heute ein Beispiel oder eine Gegenstandslektion nennen. Ja, und so hat halt Charles Haddon Spurgeon in 1859 folgende Allegorie für seine Gemeinde. Ja, er war Pastor, er war Hirte, für seine Gemeinde geschrieben und hat sie ihnen vorgelesen. Es gab einmal einen König in Jerusalem, der seine Stadt verließ, um sie der Obhut eines bekannten Hauptmanns zu übergeben, dessen Name Eifer war. Also ihr müsst jetzt die Personen gut im Kopf behalten. Ja, das ist so ähnlich wie bei Bunyan, die Pilgerreise. Ihr müsst die Personen, ja, die Rollen gut im Auge behalten. Also da war ein Hauptmann in Jerusalem, der eigentliche König war außer Landes gezogen und dieser Hauptmann heißt Eifer. Dieser König gab Eifer viele ausgewählte und bewährte Kämpfer, die ihn in der Aufgabe unterstützen sollten, die Stadt zu beschützen. Eifer hatte ein aufrichtiges Herz, einer, der sich am Tag der Schlacht nie fürchtete, der vielmehr den ganzen Tag kämpfen konnte und auch die ganze Nacht hindurch, der an seinem Schwert festhielt, selbst wenn das Blut seinen Arm hinuntertropfte. Doch es geschah, dass in dieser Zeit der König von Arabien, begleitet von einer unzählbaren Schar von Kämpfern und Armeen, die Stadt belagerte und dafür sorgte, dass keine Nahrung und kein Nachschub in die Stadt gelangen konnte. In seiner Verzweiflung rief Hauptmann Eifer einen Kriegsrat ein und beriet sich mit allen seinen Offizieren, was sie tun könnten. Es wurden viele Vorschläge gemacht und vieles wurde auch versucht, doch alles ohne Erfolg. Und so kamen sie zu der furchtbaren Erkenntnis, dass es keinen anderen Ausweg gab, als die Stadt aufzugeben und das zu den schlimmsten Bedingungen. Hauptmann Eifer las die Kapitulationserklärung, doch während er las, war es ihm unerträglich, seine Seele verabscheute es. Besser dachte er, ich werde in Stücke geschnitten, als mich zu ergeben. Besser vernichtet zu werden und treu zu sein, als die Schlüssel dieser heiligen Stadt den Feinden in die Hand zu geben. In seiner Verzweiflung traf er auf einen alten Freund. Sein Name war Gebet.
Und Gebet sagte zu ihm, dem Hauptmann Eifer, »O Hauptmann, ich kann die Stadt befreien.« Nur war Gebet kein Soldat oder zumindest sah er nicht aus wie ein Soldat, denn er trug die Kleider eines Priesters. Tatsächlich war er der Geistliche des Königs und war Priester der heiligen Stadt Jerusalem. Und dennoch war Gebet auch ein tapferer und beherzter Mann, doch er trug seine Rüstung unter seiner Robe. »Mein Hauptmann«, sagte Gebet, »gib mir 3 Begleiter und ich werde diese Stadt befreien. Ihre Namen müssen Aufrichtigkeit, Beharrlichkeit und Glaube sein.« Und so verließen diese 4 mutigen Männer zur Mitternacht die Stadt und schlugen sich durch die feindlichen Schlachtreihen hindurch, die die Stadt belagerten. Unter einigen Schwierigkeiten und mit Wunden übersät, schafften sie ihre Flucht und reisten beherzt die ganze Nacht, so schnell sie konnten, über die Tiefebene, um das Lager des Königs von Jerusalem zu erreichen. Wenn sie müde wurden, hatte Beharrlichkeit ihnen wieder aufgeholfen. Wenn sie von Zeit zu Zeit den Mut verlassen hatte, hat Glaube ihnen wieder einen Schluck aus ihrer Flasche zu trinken gegeben. Und sie haben sich erholt. Und als sie schlussendlich es doch zu dem Palast des großen Königs schafften, war die Tür verschlossen. Doch Beharrlichkeit klopfte so lange, bis ihnen aufgemacht wurde. Aufrichtigkeit warf sich vor dem Thron des großen Königs auf sein Angesicht und Gebet begann sofort zu sprechen. Er erzählte dem König von der furchtbaren Lage, in der sich die geliebte Stadt nun befand. Er erzählte ihm von dem großen Heer, das die Stadt umzingelt hatte, und von der nahezu ausweglosen Situation und dass bald alle mutigen Kämpfer in Stücke gerissen würden und von ihren Feinden. Und Beharrlichkeit wiederholte wieder und wieder die Wünsche der Stadt und Glaube zitierte eindringlich die königlichen Verheißungen und den königlichen Bund. Schlussendlich sagte der König zu dem Hauptmann Gebet, nimm dir Soldaten und gehe zurück. Und siehe, ich bin bei dir, um diese Stadt zu erretten. In der nächsten Morgendämmerung, gerade als der Tag anbrach, trafen sie wieder auf die heilige Stadt. Viel schneller, als es je jemand hätte erwarten können. Die Reise zum großen König erschien lang, doch die Reise zurück überaus kurz. Tatsächlich hatten sie fast den Eindruck, sogar Zeit gewonnen zu haben, als sie früh morgens an der Stadt ankamen. Ohne zu zögern fielen sie über die Feinde her, nahmen den König von Arabien zum Gefangenen, besiegten seine Armee, teilten die Beute unter sich auf und zogen mit Triumph durch die Tore Jerusalems ein. Hauptmann Eifer nahm eine Krone aus Gold und setzte sie auf das Haupt von Gebet. Und er erließ ein Dekret, dass von nun an, wenn immer er, der Hauptmann Eifer, in den Krieg ziehen sollte, das Gebet sein Fahnenträger sein sollte. Er sollte von nun an die Armee in die Schlacht führen. Mit viel Liebe geschrieben, ja, von Spurgeon und fast jeden, das ist nicht Wort Gottes, das ist mir klar, aber jeden Satz könnte man eigentlich noch genauer betrachten und die Bildhaftigkeit im Wort sehen. Ja, ist mit viel Weisheit geschrieben. Ja, ich gebe euch nur, wenn ich das darf, ja, das hat mich so angesprochen, ich gebe euch nur ein Beispiel. Dieser Glaube zitiert eindringlich die königlichen Verheißungen und den königlichen Bund. Schlagt mal Psalm 27 auf. Ja, ich musste einfach, als ich die Allegorie heute nochmal gelesen habe, und ich habe sie schon oft gelesen und habe immer ein bisschen auch mit Tränen zu kämpfen, wenn ich das lese. Und in Psalm 27, da haben wir so einen Moment in dem Gebetsleben von David. Ja, das ist so gut. Die Psalmen sind ja pures Gebet. Ja, 150 mehr oder minder aufgeschriebene Gebete. Also wenn du Anleitungen zu beten brauchst, dann lies einfach die Psalmen. Oder ja, nimm dir sie auf MP3 ins Auto und hör jeden Weg zur Arbeit mal für ein halbes Jahr die Psalmen. Da kommst du x-mal durch die Psalmen. Das Wort wird nicht leer zurückkehren. Da zitiere ich jetzt einen jungen Bruder, der am Freitag in der Jugend Zeugnis gegeben hat über die Wirkung des Hörens der Psalmen auf dem Arbeitsweg. Ja, die Jugendlichen, die am Freitag in der Jugend waren, die wissen, von wem ich rede. Im Psalm 27, da sagt David im Vers 8, mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Ist vielleicht jetzt ein bisschen ein unvermittelter Einstieg in dieses Gebet, aber ich wollte euch nur ein Beispiel bringen, dass wir Gott an seine Verheißungen, an sein eigenes Wort im Gebet erinnern dürfen. Das ist auch ermutigend, oder? Du nimmst dir eine Verheißung und du legst das dem Herrn vor und sagst, das hast du gesagt, das habe nicht ich gesagt und jetzt mache ich das, was du gesagt hast. Und genau das macht ja David. Seht ihr das? Ja. Höre her, also nochmal Vers 7, höre her, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und höre mich. Mein Herz erinnert dich, jetzt Doppelpunkt Anführungszeichen, Gott sagt, suchet mein Angesicht. Das sagt er an vielen Stellen. Ja, er zitiert jetzt Gottes Wort. Du sagst, suchet mein Angesicht. Und jetzt kommt wieder David, dein Angesicht her, suche ich. So müssen wir eigentlich beten. Das ist ermutigend. Ja, nimm dir, und das ist auch vielleicht eine Ermutigung, das habe ich auch mal von jemandem als Rat bekommen, ich habe es dann schon häufiger gemacht, nimm dir Psalmen und bete die postwendend zurück. Versteht ihr? Wenn du die Psalmen liest, die haben so viel Balsam für deine Seele, weil du ja siehst, wie David oder auch viele andere in ihrer Not schrien, ja, wie sie auch verzweifelt waren, wie sie ihre Not auch Luft gemacht haben. Das darfst du auch alles im Gebet. Ja. Du darfst auch klagen. Du sollst nicht anklagen, das geht zu weit. Aber klagen ist eine Disziplin, die haben wir weitestgehend verloren, weil wir denken, wir müssen alle so Vorzeigechristen sein und dürfen ja gar nicht mehr klagen. Nein, du darfst klagen. Aber in den Gebeten von David haben wir es nicht nur mit Klage zu tun, da haben wir auch viel mit Anliegen zu tun, ja, für was er richtig einsteht, für was er bittet. Und jetzt mach das einfach mal, mach dir das mal für das nächste Lesen durch die Psalmen zur Gewohnheit. Jedes Mal, wenn du einen Vers liest, nimmst du den Vers und betest den sofort zurück zu Gott. Und dann nimmst du den nächsten Vers und nimmst den wieder und betest den wieder auch zum Herrn. Das ja, hat beides. Ja. Dann treten wir mit den Worten Gottes vor den Thron Gottes. Also da kann ja nun wirklich nichts mehr schief gehen. Und zweitens hat es auch viel Einfluss auf dein eigenes Herz, weil du trainierst dich so zu beten, dass es ein erhörliches Gebet ist, dass wir nach seinem Willen, nach seinem, ja, darf ich das so sagen, Muster, nach seinem Geschmack beten. So, das war wieder ein Exkurs. Um nur mal ein Beispiel zu geben, dieser drei von den Begleitern vom Gebet, der Glaube, zitiert eindringlich die königlichen Verheißungen. Gebet, ihr Lieben, ist wirksam und Gebet vermag viel. Und deswegen will ich an diesem ersten Teil diese einfache Frage stellen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gebet wirksam ist und dass es viel vermag? Weil die Wahrheit ist, und das ist jetzt natürlich mahnend, ich denke, ein Stück weit unsere Gebetsmüdigkeit hat auch damit zu tun, dass wir zu viel noch an unsere eigene Stärke und zu wenig glauben und zu wenig unsere Abhängigkeit erkennen. Ich wisse, man soll ja auch Beispiele aus seinem eigenen Leben bringen. Ich habe wirklich, wo ich zum Glauben kam, weiß ich noch ganz genau, mit 23, ja, jetzt bin ich schon mehr als doppelt so alt. Mit 23, so die ersten Jahre, dann war ich viel mit BCM unterwegs, war da auch auf Missionskonferenzen und BCM war schon immer so für mich die Mission, da sind halt wirklich auch sehr viele Alte. Ja, das ist kein Schaden. Und das waren wirklich Frauen und Männer des Gebets. Und ich bin sehr früh mit denen zusammengekommen. Aber das hat bei mir fälschlicherweise so das Bild bestärkt, okay, die Alten sind fürs Gebet zuständig und die Jungen fürs Arbeiten. Es ist nicht ganz falsch. Ja, natürlich, wenn ich körperlich nicht mehr so in der Lage bin, dann werde ich auch trotzdem sehr hart arbeiten können im Gebet. Also ich will das jetzt nicht total auflösen. Aber ich will euch vor dem Fehler bewahren, den ich hatte. Ich dachte wirklich fehlerhaft in meiner Jugendlichkeit und meinem Eifer, naja, das ist dann was fürs alte Eisen. Ja, das ist halt dann so eine, das ist das dann, was übrig bleibt, wenn du alt bist. Das war natürlich völlig daneben, völlig vermessen. Und woran lag's? Natürlich an diesen jugendlichen Begierden, an diesem Eifer, den man als junger Mann noch viel mehr hat als Mittelaltermann, weil man noch so viel an seine eigene Stärke und so wenig ja, an die Stärke Gottes glaubt. Gebet vermag viel. Ja, so wie eben dieser Spurgeon seiner eigenen Gemeinde schrieb, ich weiß, dass ihr betet, weil ihr Gottes Volk seid. Aber glaubt ihr auch an die Kraft des Gebetes? Es gibt wirklich zu viele Christen, die das eben einfach nicht tun. Ja, sie sind davon überzeugt, so war ich es auch, beten ist was Tugendhaftes. Beten ist was Gutes. Beten sollte man tun. Aber glaubst du wirklich, dass Elia ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen war wie du? Ja, der war vielleicht noch, der hat noch ein viel größeres, der hat noch eine viel größere Gemütsachterbahn gehabt wie du. Ja, der hat darum, das machen wir mal einen Sprung ans Ende unseres Vortrags, nicht jedes Gebet wird beantwortet. Ja, wie werden Gebete beantwortet? Die werden mit Ja beantwortet, die werden mit Nein beantwortet. Ja, mit Nein. Die werden mit Warte noch beantwortet und die werden beantwortet, aber ganz anders, wie du dir das vorgestellt hast. Jetzt haben wir das Ende schon mal, das Kapitel schon mal abgehakt. Die werden auch mit Nein beantwortet. Elia, ja, da kommt er vom Berg Karmel und dann hat er Isabel vor sich und was will er? Er bittet Gott zu sterben. Wird das Gebet beantwortet? Gott sei Dank nein. Ja, also der hatte auch ein Gefühls-Rollercoaster oder Achterbahn und war ein Mensch wie du und ich. Also, Gebet, ihr Lieben, das soll Gebet ist wirksam, sollte der erste Punkt sein. Der zweite Punkt soll sein, Gebet ist Gottesdienst. Gebet ist Gottesdienst. Ja, also das mal so im Gegensatz zu, ich weiß nicht, ob ich das Fremdwort benutzen soll, christlicher Humanismus, aber es gibt tatsächlich wahrscheinlich auch unter uns sowas wie einen christlichen Humanismus. Ja, Humanismus glaubt an die Stärke des Menschen. Humanismus glaubt eigentlich auch an die Güte des Menschen, mindestens an seine Neutralität, aber dass er sich selbst eigentlich auch zu Höherem aufschwingen kann und letztendlich zu allem in der Lage ist. Und es gibt leider auch einen christlichen Humanismus. Da sind wir nach wie vor im Mittelpunkt des Ganzen und wir nehmen Gott noch so als Handlanger für unsere Zwecke mit rein. Das funktioniert nicht. Gott macht sich nicht zu unserem kosmischen Therapeuten, ja, oder zu unserem Befehlsempfänger. Ja, mein Reich komme, mein Wille geschehe und jetzt habe ich den ganz Großen noch an meiner Seite, dann kann ich den ja auch noch für mich benutzen. Nein. Ja, das ist leider auch manchmal zu erkennen, ja, aber das, so sollte es nicht sein, ihr Lieben. Ja, ohne jeden Zweifel ist eines der deutlichsten Merkmale von dem christlichen Humanismus diese fehlende Abhängigkeit von Gott. Ja, dass ich nicht wirklich verstehe, ja, ich bin von Gott abhängig. Ja, und das drückt sich dann in dieser Abwesenheit von Gebet aus. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weinstock, da kommt der Saft her, da kommt das Leben her. Das ist auch der Mittelpunkt. Wir sind nur die Reben. Ja, und bleibt in mir und ich bleibe in euch, denn getrennt von mir könnt ihr ja nichts tun. Das Gebet ist aber viel mehr, als, das will ich an der Stelle auch ermutigend sagen, das Gebet ist viel mehr als einfach nur die Erfüllung eines göttlichen Befehls. Ja, betet ohne Unterlass, den Vers kennt ihr aus 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Weil Gebet ist eigentlich, und das trifft jetzt den Kern der Überschrift, Gebet ist eigentlich die Erfüllung deines Lebens. Gebet ist eigentlich Gemeinschaft mit Gott. Ja, wenn ich, und ich habe mir das schon oft jetzt seit Jahren zur Praxis gemacht, ich frage schon häufiger, vor allem junge Leute in der Jüngerschaft, ja, Namen nennen ist ja bei uns üblich, bei mir, Louis, was ist der Sinn des Lebens? Und es ist nicht bei dir, ja, wir haben das, glaube ich, alle schon mal praktiziert, aber es ist manchmal erschreckend, auch wenn du sogar ältere Geschwister fragst, dass da keine Antwort kommt. Oder es kommt, ihr kennt das schon alle von mir, die Antwort, naja, gerettet werden, das ist der Sinn des Lebens. Paulus hätte gesagt, das sei ferne. Ja, natürlich ist die Rettung wichtig und ohne Rettung gehe ich auf ewig und geht jeder Mensch auf ewig verloren. Das ist extrem wichtig, aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Wenn die Rettung der Sinn des Lebens war, ihr kennt den Satz, von mir habe ich schon so oft bemüht, dann wären Adam und Eva am sechsten Tag, wo Gott sagt, es war sehr gut, ohne Sinn gewesen. Weil die waren ja noch gar nicht in Sünde gefallen, die waren noch gar nicht verloren. Also die Rettung ist wichtig, keine Frage, aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, bei der Kühle des Tages mit Gott wandeln, von Gott lernen, ihn kennenlernen, wie er wirklich ist, und als Antwort mit ihm reden und ihn loben und ihn preisen und sich an ihm freuen und aus Freude an ihm, ihr Lieben, sein Leben für ihn leben. Das ist der Sinn des Lebens. In den kleinen Dingen, ja, und das müsst ihr auch in der Jüngerschaft immer wieder weitergeben. Ja, die Woche hatte ich ein Gespräch auch wieder mit so einem jungen Wilden, ja, aus der Jugend, und der dachte, das wahre Leben beginnt erst, wenn er auf dem Missionsfeld in Afrika ist. Wirklich? Nee. Das wahre Leben fängt jetzt an. Na, der ist ja schon, der ist wirklich wiedergeboren, er ist gläubig. Der kann jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Der kann sich jetzt für das Reich Gottes und für den Herrn, für den König in der Mitte, der ein König der Gnade ist. Ja, du musst keine 1000 Stufen zu ihm hochlaufen. Es ist ein Lamm in der Mitte des Reiches. Der kann sich jetzt für diesen Thron der Gnade und der darauf sitzt, begeistern und aus Dankbarkeit und Begeisterung Böses mit Gutem an seiner Arbeit vergelten. Ja, das war die Antwort. Und das ist, hat ihm eingeleuchtet. Oh, wirklich? Das ist ja, er hat, Gott sei Dank, es hat gezündet bei ihm. Das ist ja schön. Also das Leben, das wahre Leben, ihr Lieben, wir reden heute Abend eigentlich von einem Kernbestandteil des wahren Lebens. Das wahre Leben heißt Gemeinschaft mit Gott haben. In der Gemeinschaft ihn kennenlernen, in der Gemeinschaft sich an ihm freuen und aus Dankbarkeit das Leben für ihn leben. Von ihm lernen natürlich, wir waren nie autark, wir waren nie selbstständig, wie Adam vom ersten Tag an nie selbstständig war. Wir haben das Wort Gottes bitter nötig. Und das sind die zwei Elemente, die das Leben am Laufen halten. Im Lesen des Wortes Gottes, also wie habe ich denn Gemeinschaft? Durch Kommunikation, oder? Ja. Erna, stell dir vor, ja, dein Mann würde sagen, oh, ich habe diese Woche so gute Gemeinschaft mit meiner Frau gehabt. Und tatsächlich hat er geredet wie ein Fisch. Hat sich sowieso kaum blicken lassen, ja, und hat kein Wort mit dir gewechselt. Da würdest du sagen, das war keine Gemeinschaft. Gemeinschaft geschieht, indem man miteinander redet. Also, und das ist der Sinn unseres Lebens, mit Gott Gemeinschaft haben. Übrigens, in der Ewigkeit werden wir nichts anderes mehr machen. Da werden wir auch nicht mehr evangelisieren. Ups. Ja, das stimmt wohl, das können wir dann auch in der Ewigkeit nicht mehr machen. Also Evangelisation ist jetzt enorm wichtig. Aber in der Ewigkeit werden wir das machen, was wir jetzt schon die ganze Zeit üben sollen. Gemeinschaft mit Gott haben. Wie haben wir Gemeinschaft? Die Kommunikation. Wie kommunizieren wir? Er redet mit uns, nicht durch mystische Eingebungen und durch Frieden oder durch hörendes Gebet und all so ein Käse. Ja, er hat auf 1180 Kapitel schon eindeutig geredet. Ich muss nur aufschlagen und wenn ich lese, redet in dem Moment der Herr. Das ist Wort Gottes. Das ist kein Spaß, wenn wir an die Unfehlbarkeit, Authentizität und volle Inspiration, also allumfassende Inspiration des Wortes Gottes glauben. Wenn wir lesen, ist das so, als würdest du neben dem Herrn Jesus sitzen und er würde mit dir reden. Ja? Alle Schrift ist von Gott Theopneustos, Gott gehaucht. Der Heilige Geist hat nicht umsonst an der Stelle in 2. Timotheus 3, Vers 16 dieses Wort benutzt, um uns klarzumachen, boah, da redet Gott mit mir, wenn du in seinem Wort liest. Und was ist Gebet? Das ist die andere Richtung. Im Gebet redest du mit deinem Herrn. Also versteht ihr, christlicher Humanismus nochmal, das war unser Thema. Ja, wir dürfen nicht denken, wir sind hier im Mittelpunkt und ja, jetzt haben wir Gott kennengelernt, jetzt haben wir ihn auf unserer Seite und jetzt ziehen wir ihn auch auf unsere Seite, damit der bitte das zu tun hat, was ich mir wünsche. Das ist völlig verkehrt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und du wirst mit reingenommen in dieses Reich und darfst eine kleine Rolle mitspielen. Aber du bist nicht die Hauptrolle. Die Hauptrolle ist Christus. Und du sollst mit ihm, und das ist die höchste Berufung, die ein Mensch haben kann und darf und haben kann, sollst Gemeinschaft mit ihm haben. Durchs Lesen in seinem Wort, da haben wir schon mal drüber geredet hier bei dieser Reihe, aber umgekehrt heute Abend, indem du mit ihm redest. Also wenn wir zu wenig beten, und wisst ihr, vielleicht beten wir doch gar nicht so wenig, wie wir manchmal denken, weil, und das will ich jetzt an der Stelle auch einfügen, Simon, ja, du schaust mich gerade an und ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Aber ich bin mir sicher, so wie du reinschaust, du denkst gerade. Und denken heißt mit anderen Worten, du bist am Reden. Du bist halt jung genug, dass du noch nicht Theopneustos, ja, dass noch keine Luft bei rauskommt. Ja? Wenn du dann mal erstmal so in das zarte Alter kommst, will jetzt keinen angucken, dann fängst du auch mal an, ein bisschen laut zu werden beim Denken. Ja, hat man einfach nicht gemerkt. Aber zwischen euch und ihm ist überhaupt kein Unterschied. Wir sind permanent am Denken, das ist nun mal so, solange wir wach sind, manchmal sogar noch, wenn wir schlafen. Und das heißt, wir sind permanent am Reden. Richtig? Und für was hat Gott uns Kommunikation gegeben? Als erstes, nicht für die Frau oder für, was weiß ich, für die Predigt oder für die Kinder, als erstes, um mit ihm zu reden. Deswegen, wenn wir denken, sprich, wenn wir reden, den lieben langen Tag, und jetzt kommt der wichtige Satz, ich bitte dich, beziehe Gott einfach ständig mit ein. Denke die ganze Zeit dein Denken vor dem Angesicht Gottes. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ja, wenn du denkst, dann denke die Gedanken die ganze Zeit vor dem Herrn. Teile das die ganze Zeit mit dem Herrn. Hab die ganze Zeit Gemeinschaft mit ihm auf die Art und Weise. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit die Erfüllung dieses Befehls aus 1. Thessalonicher 5. Betet ohne Unterlass. Paulus war Realist, ja. Der hat sogar Zelte gebaut, ja. Der hat auch geschafft, der hat alles Mögliche gemacht, der hat gereist und so weiter. Der hat nicht 24/7 auf Knien gelegen und gebetet. Das ist damit nicht buchstäblich gemeint. Aber wir sind doch die ganze Zeit am Denken, also sind wir ergo die ganze Zeit am Kommunizieren. Das Problem ist nur, die meiste Zeit rede ich mit mir selbst und habe meistens recht. Fatal. Ja, ich muss da, das klingt jetzt fast ein bisschen ketzerisch, aber ich muss da Christus reinlassen. Verstehst du? In diese Gemeinschaft mit dir selbst. Ja, du musst dich da öffnen und sagen, hey, du musst dein Leben vor Gott leben, dein Gedanken leben und die ganze Zeit einfach mit ihm reden. Mach dir das, das ist die zweite Hausaufgabe heute Abend. Ja, mach dir bewusst, er kennt dich ja sowieso, er kennt ja deine Gedanken, bevor du es überhaupt denken kannst. Er ist die ganze Zeit dabei, wenn du hier oben redest. Rede alles, berede alles mit deinem Herrn. Rede ohne Unterlass. Das ist so schön. Im Evangelium kannst du das, weil den größten Wunsch, den wir haben, ist Liebe erleben. Und die größte Angst, die wir haben, erkannt zu werden. Ja, jetzt wirklich sehr menschlich gesprochen. Ja, wir wollen schon geliebt werden, aber wir wollen nicht erkannt werden, weil wenn wir erkannt werden, haben wir Angst, wir würden nicht mehr geliebt werden. Aber im Evangelium bist du offenbar. Christus kennt dich durch und durch. Der kennt die Verfehlungen deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und auch deiner Zukunft. Und mit Christus kannst du und deswegen sollst du und musst du letztendlich, das ist alternativlos, dein ganzes Leben teilen. Und du darfst es auch. Du kannst total offenbar sein, weil er kennt dich durch und durch. Er ist nie überrascht. Deswegen ist er nie enttäuscht. Und Gott hat trotzdem das Ja in Christus zu dir gegeben. Also bitte, ja, das sage ich den jungen Leuten jetzt mal, teile 24/7, ja, deine Gedankenwelt mit Christus. Deswegen hat übrigens Coram Deo sein Seelsorgerprogramm Coram Deo genannt. Coram Deo ist lateinisch und heißt vor dem Angesicht Gottes. Ja, die seelsorgerlichen Probleme lösen sich, wenn wir wirklich lernen, unser Leben vor dem Angesicht Gottes zu leben. Also, das Gebet ist das Mittel, das Gott uns geschenkt hat, um in Beziehung mit ihm zu treten und damit um unseren ursprünglichen Auftrag als Geschöpfe vor seinem Angesicht zu erfüllen. Gebet, ja, wir sind dabei, Gebet ist Gottesdienst, ja, und was passiert da eigentlich? Natürlich, ja, ich rede auch noch davon, wir kommen vor den Thron Gottes und wir bewegen auch, da bin ich voll überzeugt, wir bewegen dabei auch den Arm Gottes. Ja, und das auf eine Art, wo weder Gottes Souveränität noch deine Verantwortung irgendwie beschnitten wird. Gott kann das. Ja, du betest, Gott antwortet, aber Gott ist trotzdem nie überrascht, weil er außerhalb von Raum und Zeit ist. Wie bei Abraham. Ja, war es sinnlos, dass er gebetet hat? Nein, wenn er nicht gebetet hätte, es tut mir leid, jetzt springe ich schon vorwärts, weil wir müssen eh die Zeit gut nutzen und die wichtigsten Teile vielleicht gleich abarbeiten. Ja, es ist nie falsch zu beten in dem Sinne, oh, Gott weiß eh schon alles und er macht was und er ist souverän und er tut, was er will. Nein, Gott hört wirklich auf unser Gebet. Aber er tut es in seiner Souveränität, in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht. Das geht nicht anders. Ja? Er ist ja außerhalb von Raum und Zeit. Er weiß ganz genau, was du morgen sagen wirst. Und deswegen fädelt er heute schon die Weltgeschichte so ein. Ja. Und natürlich geschieht das alles nach seinem Willen. Aber ich will noch auf eine, also das wollte ich nur vorwegschicken, damit ich nicht missverstanden werde. Aber ich will noch was anderes sagen, was vielleicht selten beim Nachdenken über Gebet angesprochen wird. In Matthäus 9, Matthäus hat 28 Kapitel. Matthäus 9, da ist die Jüngerschaft, also der Herr Jesus mit seinen Jüngern, noch relativ frisch. Okay? Und da lehrt er sie zu beten, unter anderem, dass er ihnen sagt, betet, dass Gott Arbeiter in die Erde, in die Ernte sende. Ja, das ist ein sehr gutes Bild, was wir jetzt gerade sehen. Die Felder werden gerade, sind weiß, sind reif zur Ernte und werden gerade abgeerntet. Bitte entwickelt den Gedanken mit mir zusammen. Der Herr Jesus befiehlt letztendlich seinen Jüngern in der Jüngerschaft ziemlich früh, wo sie noch jung sind, Nathanael, Cornelius. Ihr sollt besonders dafür beten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sende. Okay? Was macht er denn am Ende in Matthäus 28? Und vorher übrigens auch schon, ja. Aber was macht er dann endgültig in Matthäus 28? Er nimmt eben diese Jünger, denen er gesagt hat, bittet, dass Gott Arbeiter in die Ernte sende. Er nimmt die und schickt sie als Arbeiter in die Ernte. Und was können wir daraus lernen? Ja, Gebet bewegt den Arm Gottes. Also Gebet hat Einfluss tatsächlich auf Gottes Handeln. Aber wisst ihr, was Gebet mindestens so viel tut? Es bewegt mein eigenes Herz. Der Herr Jesus wusste das. Deswegen lässt er seine Jungs das beten, was sie später selbst tun sollen. Ist doch klar. Je mehr ich für etwas bete, umso mehr mache ich mich mit dem auch eins. Je mehr will ich das auch. Und das ist dann der Schlüssel zu erhörlichem Gebet. Ja? Gott erhört nicht jedes Gebet so, wie ich das will. Aber er erhört jedes Gebet hundertprozentig, was nach seinem Willen gebetet wird. Also muss ich mich mehr mit dem eins machen, was er gesagt hat, was wir tun sollen, indem ich dafür bete. Das ist dann sowieso erhörliches Gebet und interessanterweise verändert das mein eigenes Herz. Ja, wenn das zu kompliziert war, noch ein praktisches Beispiel dazu. Beten für die Belange des Herrn, so wie er es uns gelehrt hat, ist so wie, als wenn du auf einem kleinen See in einem Ruderboot sitzt, bist noch mit einem langen Tau am Steg befestigt, bist du aber so, was weiß ich, 20, 30, 50 Meter weg und jetzt nimmst du dieses Tau oder Seil, was am Steg befestigt ist und fängst an zu ziehen. Ja, Seil ist am Steg und du bist im Ruderboot. Was passiert? Der Steg bewegt sich zu dir hin. Nicht wirklich. Du bewegst dich zum Steg. Und genau das macht auch das Gebet mit dir. Je mehr wir ja, erhörlich beten, also nach dem Willen Gottes beten, wenn wir die Anliegen beten, die Gott auf dem Herzen hat, wenn wir das wertschätzen, was Gott wertschätzt, wenn wir das lieben, was Gott liebt, wenn wir das anstreben, was Gott anstrebt und das im Gebet ausdrücken, weißt du, was dann mit deinem Herzen passiert? Das wird im wahrsten Sinne des Wortes göttlich. Das denkt dann so wie Gott. Ja, wir bewegen uns durch dieses Gebet ja, zu dem Steg hin, zu dem Fixpunkt. Ja, und noch vielleicht ein letztes zu dem Thema. Ja, Gott hört Gebet und wir können mit Zuversicht beten, dass wir das empfangen werden. Ja, dass er uns hört, wenn wir nach seinem Willen beten. 1. Johannes 5, Vers 14. Aber Gott ist durch unsere Gebetslosigkeit und Gebetsmüdigkeit keineswegs in seinem Werk behindert. Das sage ich auch mit Maß. Ja, also wir dürfen auch nicht übers Ziel hinausschießen und denken, also wenn ich jetzt nicht bete, ja, dann kann Gott gar nicht mehr. Tut Gott gewisse Dinge nicht, weil ich nicht gebetet habe? Ja. Aber darf ich so weit gehen, dass ich sage, Gott kann gewisse Dinge nicht mehr tun, ja, weil ich nicht gebetet habe? Ihr Lieben, das grenzt an Vermessenheit. Und da müssen wir Ausgewogenheit haben. Gott ist und bleibt der Souverän. Sein Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und er möchte uns gebrauchen und er gebraucht uns auch. Und es ist kein Fatalismus, es ist nicht ja, sinnlos, ja, geschieht ja sowieso alles, wie es geschehen soll. Das ist Käse. Ja, Gott hat ganz klar uns geboten, dass wir beten sollen und auch für was wir beten sollen. Und er bewegt auch seinen Arm aufgrund unseres Gebets. Aber bitte sei ausgewogen, Gott ist nicht ein Gott, der dann nicht kann, wenn wir nicht richtig beten. Er kann immer. Ja, und er kann auch einen anderen nehmen und ihn gebrauchen. Also das als Ausgewogenheit, er ist nicht durch meinen Mangel oder meinen Stolz oder durch mein mangelndes Gebetsleben irgendwie begrenzt. Gott existiert nicht, um uns zu dienen, ihr Lieben. Das sollte nochmal zu dem Thema christlicher Humanismus gesagt sein, sondern wir existieren, um ihn zu dienen. Wann sollten wir beten? Einfache Antwort, Simon, jederzeit. Ja, mach dein Gedankenleben zum Gebetsleben, indem du immer alles mit ihm teilst und vor ihm denkst. Hat einen ganz schön heiligenden Einfluss übrigens. Ja, aber es ist ein Gott der Gnade, es macht nichts. Ich darf das, ja, weil davon hängt ja nicht meine Erlösung ab. Gott sei Dank steht die Erlösung am Anfang unserer Jüngerschaft und nicht wie manche falschen Kirchen und Sekten und Lehren das verbreiten, am Ende. Die Erlösung steht am Anfang. Anders, ich sage dir, wäre es unmöglich. Wäre es ausgeschlossen. Die ganze Nachfolge wäre ein Krampf. Und ja, wenn ich sage, ja, ich muss mir mein Heil verdienen oder ich könnte mein Heil verlieren, dann sage ich ja indirekt, weil Gott lässt ja nicht los, ich kann auch an ihm festhalten. Und ich bin so stark, ja, und bewähre mich bis zum Ende. Das ist ein großer Ausdruck von Vermessenheit. Wann sollen wir beten? Ja, zu jeder Zeit. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, ja, betet ohne Unterlass. Oder Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt. Ja, seid um nichts besorgt. Ja, viel Streit, ihr müsst den Kontext von Philipper 4 erkennen, viel Streit entsteht, weil wir nicht wirklich von Gott alles erwarten. Wir denken, wir müssen doch für uns selbst kämpfen. Und dann fange ich natürlich an, mit meinem Gegenüber zu streiten, weil du kommst mir in die Quere und beschneidest mich auf dem Weg, wo ich mir was ja noch erkämpfen will. Denkt an, wie heißen die zwei Frauen, Philipper 4, sind sie mir entfallen? Evodia und Syntiche. Das ist der Kontext. Ja, und danach kommt er dann drauf, seid um nichts besorgt, sondern mit Gebet und Flehen soll alles mit Danksagung vor Gott gebracht werden. Und das hat auch, seht ihr, wir können das gar nicht alles beleuchten, aber es soll wieder eine Ermutigung sein, wenn du dich wirklich an Gott hängst und von ihm alles erwartest, hat das einen heiligenden Einfluss auf deine Beziehung mit deinen Geschwistern. Dann kommt die dir nicht mehr in die Quere. Gott ist der Souverän. Und du hast Zugang zu seinem Thron und sein Wille geschieht in deinem Leben wie im Leben deines Bruders. Und dann musst du nicht mehr hier für deine Rechte ja, kämpfen und einstehen und Angst haben. Nein, lass alle deine, mit allem Gebet und Flehen uns zu jeder Zeit ihm zuwenden. Ja. Wir sollen um nichts besorgt sein, sondern mit allen unseren Anliegen, mit Flehen und Danksagung vor Gott kommen und ihm kund werden lassen. Epheser 6, Vers 18, ja, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit, die gleiche Ermutigung im Geist und wachet hierzu, ja, mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Oder Hebräer 4, Vers 16, haben wir schon zitiert, zu dem Thron der Gnade mit Freimütigkeit hinzutreten sollen. Mit Freimut, Simon, jederzeit, weil es ein Thron der Gnade ist. Ja. Oder Epheser 5, Vers 20, sagt Gott, alle Zeit für alles dem Vater Dank, ja, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also, wann ist es richtig zu beten? Immer, ja. Es ist immer das Richtige, denn Gott freut sich über unser Gebet und er liebt es, mit seinen Kindern Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was viel zu selten in der Gemeinde angesprochen wird. Diese Lieblichkeit der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Ich glaube, Gemeinde ist oft zu oft einfach nur das Drehen um eine Theologie oder um einen Jesus der Theologie, der damals halt gelebt und gestorben und auferstanden ist. Aber es ist ein auferstandener Herr. Ja, so oft wir dieses Brot brechen und von diesem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, ja, bis er kommt. Er ist lebendig. Ja, und dieses Leben im Geist, dass es von Gerechtigkeit geprägt ist, diese Gerechtigkeit Jesu, die er mir geschenkt hat und die dann zu Frieden führt mit einem lebendigen Gott und dieser Friede zu Freude führt, ja, das sagt Paulus im Römerbrief. Das Leben ist nicht Essen und Trinken. Da hängen wir oft so unsere Freude dran. Habe ich eine schöne Wohnung? Habe ich einen schönen Garten? Habe ich es schön leicht? Ja, das ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben ist, Gerechtigkeit mit einem heiligen Gott zu haben. Und die hast du in Jesus Christus. Und aus der Gerechtigkeit kommt der Frieden in deinem Herzen. Dass du alles, dein ganzes Leben ständig mit ihm teilen kannst, auch die schlechten Seiten, Simon, auch die Niederlagen. Kannst du alles mit ihm teilen. Er weiß das. Und aus diesem Frieden kommt wahre Freude. Ja? Satan ist ein Freudenräuber. Er will dir den Blick vernebeln für deinen Zustand, den du hast in Christus, und will dir dann obendrein noch die Welt vorgaukeln, was du alles haben musst, um wirklich glücklich zu sein. Und was ist das Ende? Ja, keine Freude. So lange Gesichter. Ja. So. Ja, also wir werden nicht das Skript durcharbeiten. Ihr könnt es gerne haben, wenn ihr wollt. Dann schickt mir eine E-Mail, ja, oder unter bibelgemeinde.de, wenn ihr jetzt von außen zuhört, info@bibelgemeinde.de, schickt eine E-Mail und dann kriegt ihr das Skript, weil wir sind auf Seite 13 von Seite 43. Das wird nichts, ja, heute Abend. Aber ich denke, wir haben wichtige Teile schon besprochen. Ich möchte noch wenigstens überblicksmäßig schließen mit, das wäre auch noch ein Teil gewesen, für was sind eigentlich die Elemente des Gebets? Und da sage ich euch eine kleine, das sage ich auch jedes Mal im Unterricht, eine kleine Anekdote aus unserer Gemeinde in Henes. Ja, das darf man ja mal sagen. Bei uns darf man es jetzt mal sagen. Es ist nichts Schlimmes. Ja, da war Gebetsstunde in Henes. Damals war ich noch im Hauskreis in Henes und da war Gebetsstunde bei Hoges. Aber das in Anführungszeichen Dumme war, es kam niemand. Wie das halt so ist. Die Gebetsversammlung ist halt nicht so begehrt wie die Bibelstunde, weil bei der Bibelstunde, da werde ich ja gefüttert, da wird mir ja gedient. Bei der Gebetsstunde, da muss ich ja, nicht füttern, aber da muss ich ja dienen, da muss ich ja was tun. Ist nicht so attraktiv gewesen. Aber, und jetzt kommt's, die zwei Mädchen, die hatten ihre ganzen gläubigen Freundinnen eingeladen und hatten da eine Pyjama-Party vorher oder nachher, was weiß ich. Das heißt, der Mike saß mit der Ina und diesen ganzen jungen Mädchen und jetzt sollten wir Gebetsabend machen. Und die waren ja noch wirklich blutjung und das waren jetzt nicht unbedingt auch so die gestandenen Beterinnen. Also was haben wir gemacht? Wahrscheinlich war da auch gerade beim EBTC Gebet dran. Also wir haben nicht so viel miteinander gebetet, weil das wäre zäh geworden. Da hätten die Ina und ich ständig gebetet und die ganze Truppe hätte zugehört. Wir haben übers Gebet geredet. Und ich habe, und deswegen, das kommt jetzt zum Schluss, ich habe denen eine ganz einfache Frage gestellt. Aus welchen Bestandteilen besteht eigentlich so unser Gebetsleben? Was sind so die ich habe ihnen auch den Tipp gegeben, es sind vier Bestandteile. Was denkt ihr, was sie als erstes genannt haben? Das, was wir nämlich am meisten sonntags machen. Deswegen waren die so trainiert von uns. Das war ja Jüngerschaft. Wir haben nichts denen erzählt über das Gebet, machen wir ja kaum in der Gemeinde, aber wir haben es die ganze Zeit praktiziert. Was glaubt ihr, was das Erste war, was sie gesagt haben, was man beim Beten macht? Bitten. Fürbitte. Ist es biblisch? Durch und durch. Paulus hat viel Fürbitte geleistet. Wir werden ermahnt, für die Geschwister Fürbitte zu leisten. Ist absolut biblisch. Müssen nur vielleicht die Themen manchmal ein bisschen sortieren. Nicht unbedingt für den kranken Dackel beten, ja, oder für viele andere Dinge, die jetzt nicht so Ewigkeitsbedeutung haben, ja, sondern für die Gebetsanliegen, die Paulus halt genannt hat. Also Fürbitte kamen wir aus der Pistole geschossen. Ist aber Platz 3 im Gebetsranking, ja, beim Herrn Jesus. Was kam als Zweites? Was denkt ihr, was wir als Zweites genannt haben? Sehr gut. Irgendjemandem haben die gelernt. Ja. Gedankt haben sie. Also Dank haben sie gesagt. Dank ist doch auch ein Element, ja, von unserem Gebetsleben. Stimmt. Ja. Also, okay, bleiben wir mal beim Ranking. Dank war Platz 2. Dann war lange Zeit Pause. Und dann kam tatsächlich noch Platz 3. Was glaubt ihr, was sie als Drittes genannt haben? Richtig. Als Drittes haben sie Bitte um Vergebung genannt. Und das stimmt. Die Bitte um Vergebung ist ein drittes, wichtiges Element. Steht aber eigentlich im Ranking auf Platz 2. Ja. Also Bitte um Vergebung ist auch wichtig. Schaut mal, das müssen wir uns jetzt einfach mal sagen lassen, Jahre später als Zeugnis Das ist ja unsere Jugend. Wie oft sind wir ihnen ein Vorbild? Dass wir zeigen, wie man um Vergebung bittet. Dass man überhaupt um Vergebung bittet. Natürlich, ich verstehe, sonntags ist das jetzt nicht so der Rahmen, wie vielleicht in der stillen Kammer oder vielleicht auch mit dem zusammen, gegen den ich gesündigt habe. Das ist klar. Ich bitte immer die um Vergebung, gegen die ich gesündigt habe. Als erstes immer Gott und als nächstes auch den, gegen den ich gesündigt habe. Okay. Aber es gibt auch genug Sünde, die wir als Gemeinde so zu bekennen haben. Ja, zum Beispiel unsere Gebetsmüdigkeit. Ups. Ja, oder dass wir manchmal zu viel falsche Gebetsanliegen haben, also die Prioritäten nicht richtig haben. Dass wir so lahm sind, so müde sind im Vergleich zu denen, die gerade für ihren Glauben verfolgt werden. Also es gibt schon auch Grund, mal den Herrn um Vergebung zu bitten. Ja, für mich war ein großes Vorbild Wayne Mack. Ich durfte immer bei ihnen frühstücken. Das war ein Ritual. Ja, immer zum Frühstück durfte ich rüberkommen und habe mit ihnen gefrühstückt. Und der hat ja natürlich auch immer fürs Frühstück gebetet. Und es kam nicht einmal vor, sondern mehrmals, dass er beim Frühstück um Vergebung gebetet hat. Ich war halt einfach nur mit reingeschmeckt. Ja, ich war eigentlich gar nicht da. Ich war einfach nur so Zeuge von dieser Ehe. Und er musste sehr häufig um Vergebung bitten, weil er mit seiner Frau nicht richtig umgegangen war. Aber es war ein Vorbild. Es war echt ein Vorbild. Ja, also gut. Und wisst ihr, was die Mädchen überhaupt nicht genannt haben? Die wussten noch nicht mal, was das ist, als ich es ihnen dann gesagt habe. Oh, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ranking Platz 1. Ja, Anbetung. Die wussten gar nichts mit dem Wort anzufangen. Was, bitteschön, ist Anbetung? Dann hat eine gesagt, ja, das haben wir doch schon gesagt, das ist doch Dank. Dank heißt, Gott dafür zu danken, was er dir gibt. Anbetung heißt, Gott dafür zu danken, was er ist. Das ist der Unterschied. Dank, was du kriegst. Anbetung ist nichts, was du kriegst, sondern einfach nur das, was er ist. Warum beten wir so wenig an, vielleicht auch sonntags? Weil wir uns vielleicht so wenig mit dem Wesen Gottes zu beschäftigen. Oder ich habe noch einen sehr ernüchternden Grund. Wisst ihr, Fürbitte bringt uns was. Dank, indirekt, ja, hat uns das auch was gebracht. Aber bitte um Vergebung. Ja, da muss ich ja schon ein bisschen sagen, wer ich bin. Ich bin einer, der auch die Gnade braucht. Und Anbetung bringt mir ja gar nichts mehr, vermeintlich. Ja, da drehe ich mich ja nur um das Wesen Gottes. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir diese Reihenfolge haben. Aber eigentlich, die biblische Reihenfolge ist sogar erst anbeten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann ja, kann man ja, bitten, unser täglich Brot gib uns heute oder auch vergib uns unsere Schuld. Ich würde sogar sagen, vergib uns unsere Schuld, sollten wir nach vorne rücken, damit die Beziehung wieder geklärt ist. Das klärt ja die Beziehung mit Gott. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, wenn er gut gelaunt ist, so drauf, dass er uns manchmal die Sünde vergibt. Nein, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von den meisten Ausrutschern. Und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ja, dann ist das geklärt. Und dann sollte man erst eigentlich, würde ich sagen, zum Dank und auch zur Fürbitte gehen. Ja, aber das sind die vier Elemente. Anbetung, Bitte um Vergebung, Dank und Fürbitte. Und zu jedem der vier Elemente könnten wir jetzt noch längere Zeit reden. Machen wir nicht, weil wir schließen jetzt. Ich empfehle euch zum Ende noch ein paar Bücher. Leider hätte ich es jetzt am liebsten hochgehalten, aber Benedikt Peters, ja, hat ein Buch beim CMD Verlag vor vielen, vielen Jahren schon veröffentlicht. Sehr kurzweilig, aber sehr zusammenfassend und herausfordernd. Ein zweites Buch mehr für Seelsorge, Seelsorge und Gebet von Roger Pugh. Ja, wenn es darum geht, Seelsorge im Gebet. Oder ein allgemeines Werk zum Gebet ist von D.A. Carson, ja, Lehre uns beten, glaube ich, heißt es auch. Oder dann halt J.C. Ryle, die Frage, beten Sie? Ja, so ein dünnes Büchlein. Das sind mal vier Bücher, da sind dicke und dünne dabei, die würde ich euch sehr ans Herz legen zu dem Thema Gebet. Und auch wir als Gemeinde sollten, seht ihr, das eine habe ich da, Lehre uns beten von Benedikt Peters. Und ich schließe ja, mit diesem Aufruf, dass wir auch als Gemeinde beten sollten. Denn der erste Hinweis für dieses gemeinschaftliche Gebet ist das Vaterunser. Vater unser im Himmel. Ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Ist schon ein ganz klarer Hinweis darauf, dass wir gemeinschaftlich beten sollten. Oder, das habe ich mit ihm dann gemacht, mit Benedikt heute mal, ich bin mal durch die Apostelgeschichte gegangen. Und da sind viele Beispiele, wo die Gemeinde immer gemeinschaftlich gebetet hat. Gerade wenn die Not groß war, da haben die richtig zusammengestanden. Das war ein Vorrecht, ja, dass sie gemeinsam vor den Thron Gottes kommen durften. Und wofür hat die Gemeinde gebetet? Und jetzt scannt mal unsere Gebetsanliegen sonntags gegenüber dem, was Benedikt rausgefunden hat, für was die Gemeinde gebetet hat. Sie hat gebetet um Bewahrung der Herde, Heiligung der Gemeinde, Einheit der Gläubigen, das Kommen seines Reiches, Wachsen der Gaben und Dienste für die Diener des Herrn, also das geschieht ab und zu, ja, für die Ältesten, für die Diakone, für das freie Laufen des Wortes Gottes, denkt dran, Freimütigkeit, für das Aussenden von Arbeitern, für die Errettung von Seelen und auch für die Obrigkeit. Ja, manches ist tatsächlich, kommt vor. Ich glaube, bei anderem können wir noch wirklich eine Schippe nachlegen. Und ja, lasst uns das wirklich vielleicht jetzt auch praktizieren, aber auch in Zukunft uns eine Ermutigung sein, was wir heute Abend gehört haben, fürs persönliche Gebet, aber auch für das gemeinschaftliche Gebet. Ja, wir erfüllen unseren Lebenszweck letztendlich damit. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir miteinander beten, das kann ich euch sagen, ja, mich ermutigt wahrscheinlich am meisten, dass wir so eins werden beim Beten. Ja, das fördert die Einheit. Wenn wir miteinander beten, das fördert die Einheit, weil wir gemeinsam vor dem Thron Gottes einstehen. Und ein zweites, was mich persönlich extrem ermutigt bei dem gemeinsamen Gebet ist, ich muss so oft denken, boah, das hätte ich jetzt auch vergessen und das hätte ich wieder vergessen. Also wenn wir zusammen beten, versteht ihr, dann sind so viele Dinge, die ich einfach nicht auf dem Schirm habe. Gott weiß das alles, ja, er ist größer, aber das ermutigt mich so, dass so viele dann an so viele Dinge zusammen denken. Amen. Amen. Wir machen jetzt einfach mal hier einen Schluss. Wie gesagt, unter www.bibelgemeinde.de kriegt ihr dann das Skript oder auf info@bibelgemeinde.de schreibt eine E-Mail und dann kriegt ihr auch das Skript. Jawohl, jetzt verabschieden wir euch, Lieben, vom Livestream. Ich bete noch kurz mit uns, das ist der Abschied und dann übergebe ich nochmal an den Martin. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für dein Vorbild. Du bist der vollkommene ja, Gott, Mensch gewesen, als du hier auf der Erde warst. Du hast das Leben gelebt, was ich eigentlich hätte leben sollen. Du warst völlig vorbildlich und du hast so ein gutes, feines, intimes Gebetsleben mit dem Vater gepflegt, hast dich oft zurückgezogen in der Stille, hast aber auch gemeinschaftlich mit den Jüngern gebetet. Ja, danke für dein Vorbild und danke für dein Wesen, Herr, dass du ein allwissender Gott bist und ein gnädiger Gott bist und ein liebender Gott bist. Du kennst mich, du kennst uns durch und durch, auch unser Versagen im Gebetsleben. Aber du liebst uns trotzdem und möchtest, dass wir Gemeinschaft mit dir pflegen im Gebet, dass wir alles vor dir ausbreiten, dass wir so überhaupt unseren Lebenssinn erfüllen, Herr. Diese liebliche Gemeinschaft mit dir pflegen, mit dir reden und auch beim Lesen in deinem Wort auf dich hören. Hab so wirklich herzlich Dank für dieses Vorrecht, dass wir mit dir, dem König der Könige und dem Herrn der Herren und durch dich mit dem Vater im Himmel Gemeinschaft haben dürfen. Danke wirklich von Herzen dafür und vergib uns unsere Schuld, wo wir dieses Vorrecht so oft missachten. Aber danke, dass du ja, das gute Werk, was du in uns begonnen hast, auch zu Ende führen wirst, zu deiner Verherrlichung. Hab herzlich Dank dafür. Amen. Amen.